provozieren. Und Provokation ist nicht nur ein rhetorisches Stilmittel, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen. Auch in der Psychologie findet es Anwendung, um Selbstvertrauen und Eigenständigkeit zu fördern. Jesus provozierte, um seine Zuhörer zum Nachdenken zu bringen. Dabei war die Provokation kein Selbstzweck, sondern Jesus wollte Selbstverständlichkeiten hinterfragen. So auch in unserem heutigen Predigttext. Wir haben ihn vorhin in der Evangelienlesung bereits gehört. Ich lese Lukas 18, die Verse 9 bis 14, noch einmal nach der Übersetzung der Basisbibel. Dort steht geschrieben: Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie selbst nach Gottes Willen lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. Ich faste an zwei Tagen in der Woche und spende sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach: Gott, vergib mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, jener nicht. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Im Deutschen gibt es dazu ein bekanntes Sprichwort: Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn du meinst, du bist viel besser als die anderen, dann pass auf, dass du nicht fällst. Der Bibeltext bestätigt dieses Sprichwort, geht aber noch eine Stufe tiefer. Die Pharisäer waren angesehene Menschen in der damaligen Gesellschaft. Fromme, rechtschaffene Leute, die wussten, was sich gehört und was sich nicht gehört. Pharisäer waren bereit, sich gesellschaftlich zu engagieren, anderen Menschen Anteil an ihren Erkenntnissen zu geben, Bildung und das Volk zu bringen in einer Zeit, als Schulpflicht noch kein Thema war. Heute würde man vielleicht sagen, obere Mittelschicht, gut bürgerlich, angesehen. Pharisäer verstanden etwas von Kultur und waren in Umgangsformen stets höflich. Allerdings, und das war ihre Schwäche, nur solange das Gegenüber nach denselben Wertmaßstäben lebte. Wenn dem nicht so war, ging die Verurteilung sehr schnell. Danke Gott, dass ich nicht so niveaulos bin wie der da. Mit Verachtung schauten sie auf die Menschen, die anders dachten. Ihr Leitspruch lautete: Das geht ja gar nicht. Jesus nimmt nicht die aufs Korn, die sowieso wissen, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist. Er spricht die Gutsituierten an, diejenigen, die wissen, dass sie im Leben schon manches Positives geleistet haben. Das müssen gar nicht die arroganten Typen sein, die auf dem Klassentreffen damit prahlen: Mein Haus, mein Auto, meine Familie. Und Jesus geht es nicht darum, das schlecht zu machen, was jemand geleistet hat. Das Vergehen des Pharisäers ist nicht, dass er ein gutes Leben führt. Jesu Kritik ist vielmehr, wie verächtlich er auf denjenigen blickt, der neben ihm steht. Und mehr noch, des Pharisäers Fehler ist mangelnde Selbstreflexion. Es ist immer leicht, den Fehler beim anderen zu entdecken, was er oder sie schon wieder falsch gemacht hat. Wir leben in einer Gesellschaft, die unbarmherzig geworden ist. Du bist ein toller Typ, solange du keine Fehler machst. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, sind nicht nur die Teenager brutal, die Presse ist genauso brutal, wir alle sind brutal, das geht ja gar nicht,
raus aus der Öffentlichkeit, du hast einen Fehler gemacht, du bist nicht mehr erwünscht. Das geht ja gar nicht. Das ist zum geflügelten Wort geworden. Alternative Sichtweisen sind unerwünscht. Das ist eigentlich nichts anderes als das Gebet des Pharisäers. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da. Und Jesu Urteil ist hart über den Pharisäer. Nicht der Pharisäer geht gerechtfertigt nach Hause, sondern der Zolleinnehmer. Die Zolleinnehmer waren im alten Israel tatsächlich verruchte Typen. Sie trieben für die römische Besatzungsmacht Zölle ein und nahmen den Menschen gern auch mal etwas mehr ab als nötig, um sich selbst daran zu bereichern. Zolleinnehmer waren damals der Inbegriff des Bösen. Pharisäer der Inbegriff des Guten. Jesus spricht in seiner Geschichte mit Klischees, er spielt in seiner Geschichte mit Klischees und er dreht den Spieß um. Nicht der Pharisäer geht gerechtfertigt nach Hause, sondern der böse Zolleinnehmer. Geht's noch, Jesus? Willst du das Treiben der Zolleinnehmer etwa gutheißen? Natürlich nicht. Im Lukas-Evangelium gibt es noch eine andere Geschichte, in der Jesus einem anderen Zolleinnehmer namens Zachäus begegnet. Jesus ist ganz und gar nicht mit diesen Betrugsmaschen der Zolleinnehmer einverstanden, aber er blickt hinter die Fassade. Er sieht die Sehnsucht des Zachäus nach Anerkennung, nach ehrlicher Bestandsaufnahme, nicht nach Verurteilung und Verachtung. Das kriegt er sowieso schon täglich zu spüren. Dass er falsch gehandelt hat, merkt Zachäus selbst. Das muss ihm niemand sagen. Und auch der Zolleinnehmer in unserem Predigttext weiß, dass er Dreck am Stecken hat. Er versucht das gar nicht erst schön zu reden. Bei Zachäus geschieht die Einsicht allerdings erst, als er ehrliche Annahme und Respekt erfährt. Dann ist er fähig, seine Fehler einzugestehen. Nicht umgekehrt. Zachäus hätte nie eine Lebenswende vollzogen, wenn Jesus gesagt hätte, ich komme erst in dein Haus, wenn du Buße getan hast. Jesus macht es umgekehrt. Erst Anerkennung und Respekt, das andere kommt später. Was unsere Gesellschaft heute krank macht, ist, dass wir die Reihenfolge verkehrt haben. Anerkennung erhält mein Gegner erst, wenn er eingesehen hat, dass er falsch liegt. Das ist nichts anderes als der Ausspruch des Pharisäers, danke Gott, dass ich besser bin als der andere. Und gestatten Sie mir, auch ein bisschen zu provozieren. Wer von Ihnen hat noch nie gedacht, danke Gott, dass ich nicht so schlimme politische Ansichten habe wie die AfD-Wähler? Danke Gott, dass ich nicht wie der da wegen eines Sexualdelikts verurteilt wurde. Danke Gott, dass ich einen besseren Beruf ausübe und mehr Geld verdiene als mein Nachbar. Vielleicht haben Sie das nicht explizit so gebetet, aber vielleicht durchaus schon mal so gedacht. Mir ist in meinem Dienst wichtig, allen Menschen mit Respekt zu begegnen. Und vor allem bin ich darum bemüht, zunächst mich selbst zu hinterfragen, bevor ich andere verurteile. Und ja, auch ich als Propst habe Dreck am Stecken. Ich mache Fehler und ich tue gut daran, nicht mit Blick auf die Fehler der anderen gut dastehen zu wollen, sondern selbstkritisch an einem Abend den Tag zu beschließen und Gott zu sagen, Gott, ich habe mich bemüht, gut zu handeln. Mir ist es nicht immer gelungen. Vergib, wo ich meinem Nächsten nicht gerecht geworden bin. Vergib, wo ich etwas nicht getan habe, was ich hätte tun sollen. Ich spreche dieses Gebet nicht jeden Abend, aber doch relativ häufig, weil ich merke, mein Leben ist alles andere als perfekt. Ich mache auch Fehler. Und wenn ich mir meine Fehler eingestehe, dann werde ich barmherziger mit anderen, die vielleicht anders sind als ich. Nicht nur die christliche Seelsorge, auch die säkulare Psychologie wissen, wie wichtig es ist, sich die eigenen Fehler einzugestehen, sich bewusst zu machen, dass man nicht perfekt ist und dann noch einen Schritt weiter zu gehen, sich selbst zu vergeben, Wenn ich weiß, dass ich selbst Fehler mache, dann schaue ich nicht mehr verächtlich auf meinen verhassten Nachbarn. Dann sage ich nicht mehr, danke Gott, dass ich besser bin als der da, sondern ich sage, danke Gott, dass du mir meine Schuld vergibst. Und weil du mir vergeben hast, bin ich bereit, auch meinem Nächsten zu vergeben. Er ist genauso ein Sünder wie ich, nicht besser, nicht schlechter. Wir sind beide auf deine Gnade angewiesen. Zweifellos, die Vergehen des Zolleinnehmers wogen schwerer als die des Pharisäers. Und die Pointe wirkt im ersten Moment verstörend. Der Zolleinnehmer geht gerechtfertigt nach Hause, der Pharisäer nicht. Es lohnt, mal einige Tage darüber nachzudenken. Für Gott ist die Herzenshaltung entscheidend. Wie gehen wir miteinander um? Verachten wir diejenigen, die anders sind als ich? Oder verzichte ich auf eine Verurteilung und schaue lieber auf meine eigenen Fehler? Und zugegeben, mir macht die politische Entwicklung in Deutschland durchaus Sorgen. Deswegen möchte ich nicht missverstanden werden. Ich habe auch schon auf Demonstrationen gegen Rechtsextremismus von der Bühne aus klare Worte gesprochen. Aber ich halte im kirchlichen Bereich nichts von Brandmauern oder von einer Verachtung des politischen Gegners. Der Riss, der durch unsere Gesellschaft geht, wird nur dann heilen, wenn wir aufeinander zugehen und wenn wir den ersten Schritt machen. Natürlich, wir dürfen streiten, das tue ich mit Vergnügen. Aber wir dürfen nicht verurteilen und sprechen, danke Gott, dass ich besser bin als der da. Und auch in der Schulklasse oder an der Arbeitsstelle oder am Freundeskreis, wenn wir auf unsere eigenen Fehler blicken, werden wir barmherzig mit unserem Mitmensch. Dann muss ein Freundeskreis nicht zerbrechen, weil jemand einmal einen schwerwiegenden Fehler gemacht hat. Wir lernen zu akzeptieren, dass die anderen eben auch nicht perfekt sind. Und wir merken, dass nicht alle Fehler einem bösen Herzen entspringen, sondern manchmal ganz andere Ursachen haben. Niemand ist der Inbegriff des Bösen. Kein Russe, kein Ukrainer, kein Israeli, kein Palästinenser, kein AfD-Wähler, kein linken Politiker. Wir sind alle Menschen mit Stärken und Schwächen. Wir leben alle in dieser einen Welt, sind aufeinander angewiesen. Und wie gesagt, streiten dürfen wir, aber konstruktiv und miteinander. Wenn ich wie der Zolleinnehmer demütig vor meinen Gott trete, dann erfahre ich Vergebung, Heilung und Wiederherstellung. Und wem vergeben wurde, der ist bereit, auch anderen zu vergeben. Dann und nur dann wirst du gerechtfertigt und glücklich nach Hause gehen. Und wer weiß, vielleicht entsteht durch diese Haltung eine neue Freundschaft, ein neues Miteinander. Vielleicht wird unsere Gesellschaft mit dieser Haltung wieder zueinander finden. Gebe Gott uns dazu Kraft und Weisheit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.